Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bevor ich mit der Lesung anfange, möchte ich ein bisschen Trommel. Für mich ist das wichtig. Dieses Instrument ist das erste Handy. Ja. Ist ein Kontinent voller Mythen und Legenden. Eine Welt, in der die Menschen an übernatürliche Kräfte glauben. In der die Toten niemals tot sind, sondern diese Geister können. Dies gelingt aber nur dann, wenn die Lebenden mit ihren Ahnen in Kontakt treten. Meine Geschichte begab sich vor sehr langer Zeit in einem kleinen afrikanischen Dorf namens Basu. Die Bewohner des Dorfes glaubten damals, dass auf allen Waisenkindern ein Fluch laste. Ein Kind, das seine Eltern verlor, noch bevor es erwachsen wurde, war von einem bösen Zauber besessen. So war man der Ansicht. Aus Angst davor, dass sich dieser Fluch auf das ganze Dorf übertrüge, wurden daher Waisenkinder aus der Dorfgesellschaft ausgeschlossen und vertrieben. In Basu lebten Herr und Frau Bulu, ein junges Ehepaar, das seinen Lebensunterhalt durch Fischfang verdiente. Eines Nachts träumte Frau Bulu von ihrer Großmutter, die schon vor mindestens 20 Erntezeiten gestorben war. Die Großmutter war ganz in Weiß gekleidet, als sie Frau Bulu erschien und strahlte ein helles Licht aus. Sie sprach: Meine geliebte Enkeltochter, schon bald wirst du einen hübschen, starken und klugen Sohn zur Welt bringen, der noch eine sehr wichtige Rolle in dieser Gesellschaft spielen wird. Als Frau Bulu erwachte, standen ihr vor Freude Tränen in den Augen. Sie zweifelte keine Sekunde daran, dass ihr Traum in Erfüllung gehen würde, denn sie wusste, dass Träume das Mittel waren, über das die Ahnen mit den Lebenden in Kontakt traten. Schon kurze Zeit später begann sich der Bauch von der Frau Bulu zu wölben. Nun war sie sicher, dass sich die Weissagung ihrer Großmutter erfüllen würde. Endlich würde sie das Kind zur Welt bringen, nachdem sie sich so lange gesehnt hatte. Die Monate vergingen wie im Fluge und in einer stürmischen, gewitterigen Nacht mitten in der Regenzeit gebar sie schließlich einen kleinen Jungen, dem sie den Namen Sango gab, was in der Sprache des Dorfes Beschütze des Volkes bedeutete. Schon am nächsten Tag luden die Eheleute Bulu das ganze Dorf zu einem großen Fest ein, um die Ankunft des neuen Dorfbewohners ausgiebig zu feiern. Eines Tages, als Sango schon 11 Erntezeiten alt war, fuhren seine Eltern wie gewohnt am frühen Morgen auf den Makumbi-Fluss hinaus zum Fischen. Als sie damit beschäftigt waren, einen Riesenfisch aus dem Fluss zu holen, kam jedoch überraschend ein schrecklicher Sturm auf. Er brachte ihr Boot zum Kentern und Sangos Eltern ertranken. Von da an musste der junge Sango bei seiner Großmutter leben. Diese war sehr alt und krank, sodass sie sich kaum um ihn kümmern konnte. Nur jeden zweiten Tag gab es etwas für ihn zum Essen. Sango betrübte der Tod seiner Eltern so sehr, dass er jede Nacht, wenn seine Großmutter ihn nicht sehen konnte, im Verborgenen weinte. Er sehnte sich zurück nach der Zeit, in der seine Eltern noch lebten. Wie ich euch jedoch bereits gesagt habe, sind in Afrika die Toten niemals wirklich tot. Und so bat Sango jeden Morgen seine Eltern um Beistand und sprach zu ihnen: Liebe Vater, liebe Mutter, ich bin traurig, ich bin hungrig und doch weiß ich, dass ihr für mich da seid und dass ihr mich hört. Ich weiß, dass ihr mir eines Tages helfen werdet. Eines Nachts träumte Sango von ihrer Mutter. Im Traum beugte sie sich lächelnd über ihn und tröstete ihn. Sango, mein Sohn, weine nicht mehr. Du bist ein Kind, das von den Göttern geliebt wird. Deine Ahnen haben dir ein großes Schicksal prophezeit. Wache auf und ziehe in die Wälder. Erlerne die Kunst der Jagd und ergründe die Geheimnisse der Pflanzen. So wirst du lernen, für dich und für deine Großmutter, die deine Hilfe dringend benötigt, zu sorgen. Und mehr noch, du wirst erfahren, wie du kranke Menschen heilen und Gutes für die Dorfgemeinschaft tun kannst. Ich weiß, dass der Weg, den du gehen musst, nicht leicht sein wird. Er wird dir viel Geduld und viel Willenskraft abverlangen, aber du wirst es schaffen. Als Sango erwachte, war er glücklich, endlich ein Zeichen von seiner Mutter erhalten zu haben. Er fühlte sich gestärkt und voller Zuversicht, dass seine Eltern ihm beistanden. Ohne sich von der Großmutter zu verabschieden, brachte er auf und zog in die Wälder, wie seine Mutter ihm geraten hat. Als er bereits 14 Tage und Nächte in den Wäldern verbracht hatte, während seine Großmutter voller Sorge über sein plötzliches Verschwinden war, entdeckte er in einer seiner Fallen eine große Antilope. Dies war für ihn das Zeichen, nach Hause zurückzukehren. An diesem Abend gab es ein wunderbares Festmahl. Zum ersten Mal seit langer Zeit wurden beide wieder einmal richtig satt. Nach dem Essen verkündete Sango, dass er am nächsten Morgen wieder auf die Jagd gehen würde. Er versprach, seine Großmutter auf sich Acht zu geben und so schnell wie möglich zurückzukehren, damit sie sich nicht allzu große Sorgen zu machen braucht. Je öfter sich Sango nun auf die Jagd begab, umso größer wurde seine Beute. Im Alter von 13 Erntezeiten war aus ihm bereits ein erfahrener Jäger geworden. Und nicht nur das. Mit seinem Wissen, das er über Heilpflanzen gewonnen hatte, konnte er zahlreiche Krankheiten behandeln und vielen Menschen im Dorf helfen. Schon bald war er unter den Dorfbewohnern ebenso angesehen und beliebt wie König Buhama, das Oberhaupt des Dorfes Basu. König Buhama gefiel diese Entwicklung der Dinge überhaupt nicht. Er sah in Sango einen ernstzunehmenden Rivalen, der seine eigene Macht gefährdete. Unter den Dorfbewohnern galt Sango, der ihnen Gesundheit und Nahrung brachte, bereits als Wohltäter. Seine Popularität machte den König rasend vor Eifersucht. Sangos Großmutter sorgte sich um ihr Enkelsohn und sprach eines Abends nach dem Essen zu ihm. Sango, ich habe Angst um dich. Sango fragte verwundert, wieso? Ich bin doch glücklich, es geht uns gut. Seine Großmutter entgegnete ihm, das stimmt wohl, mein Sohn, aber davon spreche ich nicht. Ich bin alt und müde. Mein Leben wird eines Tages zu Ende gehen. Und nach meinem Tod wird der König danach trachten, dich loszuwerden. Er wird das Dorf an die alte Tradition erinnern, die besagt, dass Waisenkinder mit einem Fluch belegt sind, den es auszumerzen gilt. Sango erschrak. Aber ich stehe doch im Dienst unseres Dorfes. Die Dorfbewohner lieben mich und achten meine Arbeit. Sie werden mich beschützen. Die Großmutter nickte. Du hast recht, das Dorf liebt dich. Aber seitdem du den Menschen Nahrung und Medizin bringst, ist der König eifersüchtig auf dich. Er sieht, dass das Dorf, das Volk dich mehr liebt als ihn. Deshalb möchte er dich loswerden. Du musst mir versprechen, das Dorf nach meinem Tod so schnell wie möglich zu verlassen. Sonst wird dich König Bohama in die Schlangengrube werfen, um seine Großmutter zu besänftigen. Versprach ihr Sango, diesem Rat zu befolgen. Tief in seinem Herzen jedoch war er davon überzeugt, dass das Volk ihn, den treuesten Diener des Dorfes, liebte und niemals verstoßen würde. Kurze Zeit später wurde Sangos Großmutter sehr krank und bald darauf starb sie. König Bohama sah nun seine Gelegenheit gekommen, sich des jungen Mannes, der seine Macht, seine Beliebtheit und sein Ansehen Tag für Tag schmälerte, zu entledigen. Nachdem die Großmutter dem Brauchtum gemäß betreuert und begraben war, berief der König die Dorfältesten ein, und über das Schicksal des jungen Sango zu beratschlagen. Nach der Tradition würde sich das Dorf von Sango trennen müssen. Wie? Aber würde der Rat der Dorfältesten entscheiden. Die Lager waren tief gespalten. Auf der einen Seite standen König Bohama und sein Gefolge. Der König sah in Sango eine Gefahr für seine Macht und ließ sich von Eifersucht und Egoismus leiten. Er behauptete, dass Sango beseitigt werden müsse, um schweres Unheil vom Dorf abzuwenden. Seine Eltern sind gestorben, bevor er erwachsen wurde. Er vollbringt Dinge, die kein anderes Kind seines Alters zu tun imstande ist. Ein Kind, das seinen Eltern den Tod bringt und zudem noch über solche Zauberkräfte verfügt, muss verflucht sein. Wir müssen Sango so schnell wie möglich loswerden, um das Dorf vor den bösen Geistern, die von ihm Besitz ergriffen haben, zu schützen. So verlangt es die Tradition. Auf der anderen Seite standen die Weisen wie der alte Manga, die davon überzeugt waren, dass Sango ein Geschenk der Götter war, und für sie stand es außer Frage, einen jungen Mann, der dem Dorf bereits so viel Gutes gebracht hatte, zu verstoßen. So sahen in Sango ein Wohltäter und ein Vorbild für die Kinder des Dorfes. Bis tief in die Nacht diskutierte die Dorfversammlung. Da jedoch die Anhänger des Königs in der Mehrzahl waren, wurde schließlich beschlossen, dass Sango aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen und in die Schlangengrube geworfen werden solle. Diese Schlangengrube befand sich inmitten des heiligen Waldes und war gefüllt mit gefährlichen Reptilien, vor allem mit Schlangen, die nicht nur äußerst giftig waren, sondern zudem über magische Kräfte verfügten, deren Geheimnis nur sie selbst kannten. Kein Dorfbewohner hatte es jemals gewagt, über den Rand dieses unheilvollen Ortes zu blicken. Und kein Waisenkind hatte die Grube jemals wieder verlassen. Noch in derselben Nacht drangen 10 Diener des Königs in Sangos Hütte ein, fesselten ihn gewaltsam, schleppten ihn in den heiligen Wald und stürzten ihn ungeachtet seines Bietens und Flehens in die Schlangengrube. Das war das sichere Ende des jungen Sangos. Ja, ich bin mit meiner Lesung am Ende. Natürlich, wie man sich vorstellen kann, stirbt der junge Sango nicht. Er überlegt, dank seiner Fähigkeiten mit Heilpflanzen umzugehen. Und wird selbst irgendwann ein sehr berühmter König, der dafür sorgt, dass man Waisenkinder als ganz normale Menschen betrachten, dass man Unterschiede nicht mehr als Nachteile betrachtet, sondern als Potenzial. Dass man in der Gesellschaft merkt, dass jeder Unterschied wirklich ein Potenzial ist und jede Diskriminierung ein Potenzialverlust ist. Die schönen Bilder, die ihr gesehen habt, sind von Markus Kanga. Und im kommenden Sommer kommt mein neuer Roman. Es nennt sich Die falsche Front. Es hat auch mit Massenmigration zu tun. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Fragen haben zu dem Buch oder über mich persönlich. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön. Für die, die noch ein Buch haben wollen, sitzen wir im F205 gegenüber von der Arena. Genau. Ja. Das Buch gibt es schon seit Ende 2015. Ja, bitte. Ja. Lauter. Achso. Kannst du jetzt mit dem Mikrofon,
mit der Kamera? Mich würde die Stelle mit den Waisenkindern interessieren.
Ja.
Also in der Geschichte ist es ja so, dem Jungen wird quasi unterstellt, weil er sowieso magische Kräfte hat, dass er irgendwie seine Eltern umgebracht hat oder ihnen so Schaden zugefügt hat. Ist es auch sonst ein Problem, wenn Kinder Waisenkinder werden in Afrika? Dass, ich habe überhaupt keine Ahnung, es hat mich jetzt völlig aus dem Kalten getroffen. So.
Ja, vielleicht muss ich eher erklären, warum ich überhaupt das Buch geschrieben habe. Als ich nach Leipzig kam, hatte ich sehr viel Probleme mit Rassismus und Diskriminierung. Ich habe dann einen Verein gegründet, und in dem um Schulprojekte, öffentliche Projekte in der Richtung durchzuführen. Ich habe aber gemerkt, dass viele Deutschen, weil sie mit Rassismus und so nicht konfrontiert werden, können bestimmte Aspekte nicht nachvollziehen. Ich wollte eine Geschichte dann schreiben, die woanders stattfindet und wo der Diskriminierungsgrund ein Grund ist, mit dem jeder sich identifizieren kann. Weil jeder von uns, egal ob man Japaner, Chinesen, Kameruner ist, verliert man früher oder später seine Eltern. Das war die Idee, die ich hatte, als ich das Buch geschrieben habe. Das heißt, die Tradition an sich ist eine fiktive Tradition. Das ist nur eine Geschichte, die ich so geschrieben habe, um damit die Menschen an das Thema anders herangehen. In Afrika, in Kamerun, gibt es kein Problem, besondere Problem mit Waisenkindern oder so. An sich gibt es sowas nicht. Das heißt, die Tradition ist eine fiktive Tradition, um diese Problematik darzustellen und anzusprechen. Ja. Genau.
Wir würden gerne neugierig wissen, ob Sango den bisherigen Häuptling verschont oder ob er sich rächt.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja sehr interessant in der Geschichte. Weil, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Normalerweise steht das in dem Buch. Nee, er tut das nicht. So genauso wie ich. Ich hatte die Wahl, zwischen mich zu beschweren die ganze Zeit oder mich zu engagieren, damit sich irgendwas in der Gesellschaft passiert. Das tut er nicht. Zum Gegenteil. Und er kann auch nicht, weil er irgendwann merkt, dass er irgendwie mit dem ehemaligen König verbunden ist. Das heißt, er hat keine Chance, irgendwas gegen ihn zu tun. Genau. Noch eine Frage. Wir haben nur noch 5 Minuten, sonst bin ich am Stand, wo ich für euch Musik spiele, versuche, ja. Achso, es gibt auch einen Signierstich für die, die ein Buch mitgenommen haben. Dankeschön. Danke. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.